Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn für...
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zur 141. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und wir sind wieder in der Ursprungsbesetzung am Start. Der Martin ist am Hörer. Am Hörer? Am Headset. Hi Martin.
Guten Morgen und hallo.
Sogar wach?
Ja, am Hörer. Ja, ich bin wach. Ich bin wach heute. Also ich muss sagen, seit den Sommerferien ist mein Rhythmus ein bisschen so nach hinten gerückt. Aber heute bin ich 1-2 Stunden eher aus dem Bett gesprungen als in dieser Woche oder in den letzten Wochen üblich. Nur für euch.
Du pennst echt bis 8, ja?
Nein, aber so 7, halb 8, 7, doch, ja. Dann werden die Kinder schnell in die Schule gebracht und dann bin ich um 8 auf der Arbeit. Und jetzt war ich schon um 6 auf der Arbeit. Kurz nach 6, ja. Und jetzt ist trotzdem schon 7:30, weil wir vorhinein schon so viel gequatscht haben, weil wir uns so lange nicht gehört haben.
Das ist ewig her.
Dass wir euch jetzt gar nichts mehr zum Erzählen haben.
Genau.
Alles leer erzählt.
Nein. Wir haben noch ein bisschen Private Things erzählt und jetzt...
Genau, jetzt kommen die Perlen.
Jetzt kommt die kulinarischen Perlen kommen jetzt, genau. Ja, kulinarische Perlen, also da habe ich direkt Eingangsstory. Das hat mich echt aus den Socken gehauen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es nicht in der letzten Folge erzählt, in dieser Grafschafter Zuckerrüben Kochschule. Da war ja auch ein ambitionierter Koch, der unbedingt ins Fernsehen anscheinend will. Und ich verrate den Namen nicht, das wäre ja gemein. Hat irgendwie 100.000 Follower auf Instagram. Der am Tisch später bei uns saß und dann auch darüber gesprochen hat, dass er Fertigprodukte ja gar nicht so schlecht findet. Kann man ja mal sagen. Mhm. Aber dann echt, also da bin ich echt, ich bin fast vom Stuhl gefallen, der dann erzählte, zum Beispiel der Kartoffelsalat von Hohmann, der wäre ja auch nicht schlecht, den könnte man ja auch schon mal verfeinern hier und da und dann wäre der ja ganz in Ordnung. Er würde da Käse drüber machen und den in den Backofen schieben und da hätte man auch ein schönes Kartoffelgratin.
Geile Tipps, oder?
Ich bin fast nie. Hast du sowas schon mal gehört? Hast du so eine Scheiße schon mal gehört? Ganz im Ernst?
Betrunken?
Nee, der hat nicht getrunken.
Es gibt ja auch Köche, die Alkoholprobleme haben.
Nee.
Ich will ihm nichts nachstellen.
Der ist 25 gewesen, der Typ. Aber hast du so eine Scheiße schon mal gehört? Selbst wenn ich das geil finden würde, dann würde ich das doch nicht Leuten erzählen, oder?
Sehr, sehr, sehr schwierig.
Vor allen Dingen,
ich glaube, das wäre auch einer meiner kleinen Geheimnisse, wenn ich Kartoffelsalat gratiniere. So, ja. Fangen wir so unsere Sendung an.
Ja, sorry, das brennt mir die ganze Zeit schon unter den Nägeln. Ich wollte es nicht in der letzten Sendung direkt so da dran jubeln, aber...
Eine Perle der Kulinarik.
Eine Perle der Kulinarik. Gratinierter Kartoffelsalat ist Kartoffelgrateng.
Dafür muss man aber ganz tief in den Backofen tauchen, um so eine schöne Perle zu finden.
Ja, also es wird jetzt nur noch besser kulinarisch hier im Küchenfunk. Wir können jetzt uns beruhigt zurücklehnen.
Aber mein Kaffee ist schon fast leer, also schwierig.
Ach so. Nee, ich habe zum Glück die ganze Kanne hier stehen. Ich habe vorgesorgt.
Ah, du Fuchs. Ja, aber wir haben einige Perlen heute dabei, glaube ich. Wir haben so lange nicht miteinander gefühlt gesprochen.
Ja.
Ich habe deinen letzten Podcast leider nicht gehört.
Ach.
Ich habe einfach keine Zeit. Und der Küchenfunk ist mir einfach viel zu wertvoll, dass ich den abends zum Einschlafen anmache und nach dem Schlaf.
Schleimer.
Ist so. Also dann will ich wenigstens wissen, was auch passiert.
Mhm.
Es ist fest noch in meiner Zuhörenliste. Aber seit dem Urlaub habe ich Podcast noch ein Löcher gehört, aber seitdem.
Welchem Urlaub, Martin?
Ja, hier in Kroatien ist so schon länger her, aber seitdem, überschlägt sich das hier ja nur quasi gefühlt.
Ja, dann hast du ja jetzt auch noch ein kleines Ferienhäuschen, ne? Da muss man ja auch mal hin.
Ja, das stimmt, ne? Noch diesen Monat und dann nageln wir das erstmal wieder zu für 5 Monate und dann fängt die Saison 2018 an. Ich bin jetzt noch 2-mal da und plane jetzt gerade fleißig die Grillstation, also die Außenküche. Das wird ein Fest, sage ich euch.
Ja, das glaube ich. Hast du auf der, ja, wie heißt die Grill, Spoger?
Ja, auf der Spoger war ich.
Hast du da was Neues gefunden an oder was Besonderes, was du in deiner Außenküche dübeln möchtest?
Ich habe da viele schöne Sachen gesehen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich was Neues gefunden habe, was ich da reinbauen möchte. Also ich, so vom Konzept her will ich eine Grillplansche gerne haben, ne? Mhm. Ein Gasgrill, ein Holzkohlegrill und irgendwann soll da auch mal sowas wie ein Piefer einziehen. Aber das ist dann so,
ne? Hallo, was mit Smoker?
Die Perle, ne? Nee, so Longjobs, also pass auf, mit Holzkohlegrill meine ich ja entweder ein Keramikei oder ein Kugelgrill, wo man auch halt mit so Longjobs machen kann, ne? Und der Smoker ist schon optisch, glaube ich, schon für den Parken ein Problem, weil die so es ist Grillen erlaubt und es stürzt auch keiner und wenn ich sehe, wie die Leute da grillen, ne? Also wie die ihren Grill an nein, aber wenn ich sehe, wie die Leute ihren Grill anmachen, ne, mit wie viel Qualm und hast nicht gesehen, ne, da wird die auch kein Smoker eigentlich stören vom, ne, Geruch, aber ich denke mal so, man muss da so ein bisschen, also nicht dezent bleiben, aber also es wird, meine Außenküche wird auch nicht dezent, aber also es sollte halt nicht ganz so auswuchern. Ne? Ich habe ja noch den Träger, aber der bleibt ja erstmal hier. Und ja, ich suche von allen irgendwie was Schönes raus, auch womit die Leute auch von der Bedienung her einfach mit umgehen können. Ne? Das ist ja auch wichtig, ne? Leicht zu reinigen und so, wenn da mal Freunde ein Wochenende sind oder Bekannte oder so. Und dann,
da bin ich mal gespannt, also weil wenn wir irgendwo Ferienhäuser waren und da war ein Grill dabei, boah, das, ja, die Dinger waren so am, also runtergerotzt und scheiße sauber gemacht. Also ich weiß nicht, manche Leute gehen damit echt richtig mies um, weil...
Ja, aber guck mal, das ist ja auch immer so, der Grill ist ja in einem Ferienhaus immer so ein Ding, was da hinten steht, da schmeißt einer mal Kohle rein und dann, weißt du, grillen und am nächsten Tag interessiert sich keiner mehr dafür. Bei uns soll das ja schon ein bisschen mehr im Vordergrund, ja, stehen. Ne?
Ich hoffe, und dass das funktioniert.
Sollen ja auch, sind ja auch grillaffine Leute und wenn die Leute einfach den so hinterlassen, ne, wie sie ihn vorgefunden haben, ne, die müssen es nicht Picobello Spülmaschinen blitzeblank machen, sondern einfach so mal mit der Bürste drüber gehen und so, dass alles, ja, in Ordnung ist. Ne? Dass ich den 2-3 Mal im Jahr wahrscheinlich grundreinigen muss, das ist mir jetzt schon bewusst.
Ja.
Ja. Ja. Aber ja, die Planungen laufen. Sieht sehr, sehr gut aus, was ich so mir gedacht habe. Aber solange noch nichts fix ist, will ich auch noch nichts verraten.
Ja, wir sind gespannt. Der Frühling, ja, kommt bestimmt. Nächstes Jahr zum Frühling ist, steht das?
Ja, ab April. Also die Außenküche wird quasi über den Winter gebaut. Und ja.
Nice.
Wir machen dann die Grand Opening quasi.
Sehr gut. Das Anfeuern, anheizen.
Ja, irgendwie so. Angrillen sagt man ja auch nicht mehr, ne?
Das sagt man ja nicht mehr. Man hört ja gar nicht
das
mehr
ist auf ja das zu grillen. Ganze Jahr. Ja.
Ja, sehr schön. Aber du warst auch noch woanders, ne? Ich habe im letzten Folge, die musste ich ja alleine aufnehmen.
Ja, da warst leider,
du bisschen,
leider.
Da warst du ein bisschen in Spanien, hä?
So ein bisschen. Ich habe dich ein bisschen vermisst.
Ja,
wär auch ein bisschen. Wäre auch nicht so. Wäre so ein bisschen gar nicht so schlecht für dich auch gewesen, bestimmt. wir waren in Teruel. Teruel ist so nicht weit weg von Valencia. So anderthalb, zwei Busstunden, würde ich mal sagen. Und ist so im Gebirge und das liegt so auf 1300 bis 1500 Metern. So landschaftlich ist da einfach so gut wie nichts, außer dann so alle paar hundert Meter mal ein Baum oder ein Gebüsch. Und viele Serpentinstraßen. Also unser Busfahrer habe ich nur noch Fernando Alonso genannt am Ende. Und wir wurden eingeladen, um uns dort die Haltung, die Produktion und am Ende das Endprodukt auch anzugucken.
Von Erosano.
Erosano ist so ein spanischer Schinken- und Fleischlieferant. Und die haben, also die halten dort in diesem Gebirge halt die Tiere. Erosano heißt saubere Luft. Und das ist halt das Besondere halt dort, dass es diese Luft eben halt sehr, sehr klar und rein ist. Und das ist eben halt auf 1300 bis 1500 Metern. Und das Tier, was da am meisten also von der Population herkommt, auftaucht, ist das Schwein. Also, ja, ne, weil die halt sehr viele Schweine züchten. Und da kommt ein Schwein auf 10.000 Quadratmetern. Ne? Du kannst dir vorstellen, wie viel da los ist. Du fährst wirklich von einer Produktionshalle zur anderen und bist immer ein, zwei Stunden unterwegs gewesen. Ne? Also wir waren den ganzen Tag im Reisebus, diesen wahnsinnigen Busfahrer.
Das hört sich sehr verlockend an.
Ne? Und es sieht einfach so ein bisschen aus, ich weiß nicht, ob du das Videospiel kennst, Red Dead Redemption. Mm-mm. So einfach Steppe irgendwie im mittleren Westen, so in hier in den USA, so. Ne, einfach, es kommt die ganze Zeit nichts. Also du hast schon ein paar Berge und so, auch echt schöne Ecken dabei, wirklich, wirklich schön, ne? Aber du hast auch einfach viel nichts. Und dann fährst du und dann siehst du in der Stunde vielleicht einmal ein kleines Dorf. Und wenn du Glück hast, hast du auch mal so zwei Balken Handyempfang. Das Problem ist, Teruel ist so wie Bielefeld, ne? Die Spanier machen sich darüber lustig, dass es das nicht gibt, ne? Und ich hatte auch, die haben uns das auch so erzählt, ne? Und es gibt auch so Plakate, wo drauf steht so Exist Teruel. Und ich hatte meinen spanischen Mitarbeiter gesagt, dass ich Spanien war. Und der so, ja, wo denn? Ich so, Teruel. Der so, nein, das gibt's nicht. nein. Ne? Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der aus Teruel kommt. Das gibt es nicht. Ne? Weil es gibt da halt kaum Menschen. Ne? Also du hast noch nie gehört, dass jemand aus Teruel kommt. Und das Besondere ist halt, weil die Luft so klar ist dort und es nicht so viel Licht gibt. Gibt es dort sehr viele Observatorien und wir hatten auch an einem Abend eine Forscherin da, Sternforscherin da von einem Observatorium, die uns dann mit so einem definitiv verbotenen grünen Laserpointer Sterne gezeigt hat. Die hat damit direkt so drauf gezeigt und ich habe schon Dänemark geile Sternenhimmel gesehen und sie hat uns, also wir hatten da richtig pervers geilen Sternenhimmel.
Was hat sie mit dem Laser gemacht? Der hat doch nicht auf den Stern geleuchtet, oder was?
Doch, und das war also wie eine Schnur, die nur direkt zum Stern geht, optisch gesehen, ne? Krass. Aber also, ne, und und die hat uns so ganz viele Sachen über Sterne und so gezeigt, was man dort sieht und irgendwie in der nördlichen Himmelssphäre halt nur an 6-7 Orten auf der Welt sehen kann, ne? So, die hat uns andere Galaxien und so einen Scheiß gezeigt. Ne? War schon sehr beeindruckend.
Martin, das stimmt, ja? Oder habt ihr einfach ein bisschen viel Gin gesoffen?
Es war eine Kombination aus beiden. Aber es war schon, also die wollten damit halt auch demonstrieren, weil das kannst du zum Beispiel, was du da sehen konntest, zum größten Teil auch einfach nicht mal in den Alpen sehen, ne? Wenn du in den Alpen bist und so, ne? Hat sie gesagt, ne? Wie klar dort die Luft ist und ne, was das für ein besonderer Ort ist, um Tiere zu züchten. So war dann halt die Brücke der Hersteller.
Okay.
Man muss sagen, die uns eingeladen haben, Erosano ist nur einer von 80 Firmen, das ist so ein Verbund. Und die machen Jahresumsatz von 500 Millionen Euro. Wow. Und das Krasse halt dafür war, also wir waren jetzt so die erste Gruppe, die überhaupt eingeladen haben und rumgeführt haben, weil die jetzt, also die haben Produktion und die verdoppeln die fast nahezu, ne, ihre Produktion, weil ist ja auch genug Platz dort. Und die brauchen neue Absatzmärkte. Die produzieren momentan für Spanien, Frankreich und Italien und die wollen halt jetzt den kompletten Rest von Europa erobern und der CEO und der Besitzer von diesen ganzen Firmen, also Mitbesitzer, waren die ganzen 3 Tage mit dabei, also von so einem riesen Unternehmen, ne? War schon sehr beeindruckend und damit man sich wohlfühlt, haben die halt mitten ins Nichts, davon gibt es ja davon ganz schön viel, eine riesen Golfanlage mit Golfclub und Golfhotel gesetzt, ne? Alles alte Gebäude, die wieder aufgebaut.
Nur für euch?
Wurden. Nein. Genau. Und die hatten auch, was geil war an dieser Golfclub-Anlage, das ist halt so gemacht, dass die Firma so Präsentationen machen kann oder auch Business-Events und eben halt, es gibt einen Showroom, wo dann nur all deren Produkte stehen. Und da durften wir uns dann auch so Workshop-mäßig später dann auch von bedienen. Ja. Also das war schon sehr, sehr cool. Also die hatten quasi ein halbes Schwein und ein halbes Rind für uns und wir waren nur 20 Personen. Ja, auf jeden Fall, wo wir da ankamen, kann ich ja kurz erzählen, war direkt der spanische Vizemeister in, ich weiß nicht, wie das heißt, aber auf jeden Fall Ramon Schnein, ne?
Ah, klar, ja.
Ne? Sein Bruder ist der spanische Meister. und dann gab es erstmal die beste Qualität von denen, Iberico. ne, das sind auch Tiere, die bei denen auch frei wirklich leben und nicht in Ställen gehalten werden oder und haben erstmal Schinken gegessen, dann haben die ein bisschen was zu ihrem Unternehmen gesagt, es gab geile Tortilla und noch ein paar andere Schinken direkt zu probieren und das war schon eine geile Qualität, allein damit einzusteigen, ne? Und dann haben die ein bisschen erzählt, ne, dass es bei denen sogar ein Ausbildungsberuf ist, dass die 5 Leute haben, die nur per Hand diesen Schinken schneiden, ne? Weil diese höchste Qualität wird nur per Hand geschnitten bei denen und in die Verpackung gelegt, ne? Ja, fand ich auch schon sehr beeindruckend. Und dann belächelt man das ja erst so ein bisschen, aber wenn man irgendwann so sieht, wie der Schinken schneidet, ne? Der kann einfach von dem, wenn der bei der Hälfte ist, kriegt der es trotzdem hin, eine flache Scheibe Schinken zu schneiden, wo du keine Schnittansätze immer in dem Schinken siehst, ne?
Das musst du selbst
erstmal versuchen. Die ist hauchdünn, die Scheibe, an dem Knochen vorbei, ne? An dem Knochen rum. Unfassbar, ne? Und das Krasse ist, der schneidet da einen halben Tag Schinken und dann ist der Schinken immer noch kerzengerade, waagerecht geschnitten und die Schnittkante an der Seite ist auch glatt, so, so schräg runter, ne? Also, wo das bei uns wie eine coole Achterbahn oder irgendwas aussehen würde. Schon sehr beeindruckend. Ist das, wäre jetzt nicht unbedingt mein Traumberuf, muss ich zugeben.
Nee, hätte ich auch gar keine Ruhe für.
Ne? Genau, ne? Aber der Typ sah sehr happy aus. Also, muss man viel gemacht sein, glaube ich, ja.
Ich hatte das auch mal gesehen in Berlin auf, da war ich für Bosch auf der Bühne. Ja. Da waren ja die Weinvibes, die hatten da auch so einen Stand und da ging es um spanisches Weingut und die hatten da auch einen den ganzen Tag stehen, der ein Bein den ganzen Tag ein Bein vor sich hatte und da runtergeschnitten hat und mit einer Ruhe und der war den ganzen Tag am Grinsen. Der war den ganzen Tag am Grinsen. Ich habe echt gedacht, wie machst du das? Und das habe ich dann auch mal versucht zu Hause, ich glaube, irgendwelche Freunde hatten so ein Ding zu Hause stehen, wussten damit aber auch nicht so richtig was anzufangen und ich dann, ja, ich versuche mal mein Glück. War leider in so einem Paket ein richtig beschissenes Messer dabei gewesen.
Ey, das ist ja klar. Das ist ja das Schlimme an der ganzen Geschichte, ne?
Ja, und das ist sowas von aufwendig. Also ich, keine Ahnung, das war schon echt ein Massaker, was ich da veranstaltet habe. Ohne jedes Know-how. Also ich verstehe gar nicht, dass du so Schinken, die gibt's ja sogar im Aldi zu Weihnachten oder was kannst du so ein
Schinken? Ja, überall ja inzwischen, ne? Aber da gibt's halt krasse Qualitätsunterschiede auch, ne?
Ja, das ist ja eh klar, aber du kannst es ja gar nicht ordentlich schneiden. Ich meine, was willst du mit so einem Ding?
Ja.
Weil du kannst ja gar nicht so schön die Scheiben schneiden, was ja dann noch mehr Aroma und Geschmackseinbußen hat, wenn du da dicke Lappen von runterschneidest. Also warum verkauft man so Dinger für den Endverbraucher, wenn die keine Ahnung haben?
Ja, aber wenn ihr es lernen wollt, wie man das schneidet, ne, der Camillo, der Fleischbotschafter und ich, wir haben sehr schöne Videos auf unserem Instagram-Channel. Ne, haben das natürlich auch gefilmt, weil es schon sehr beeindruckend war. Und das sieht auch schon, sieht man ja auch, dass das dann so ein schwarze Füße hatte, dass es ein richtiges Iberico ist und so, ja. Ne, aber für zu Hause, ja, schwierig, ne? Man will das natürlich frisch aufgeschnitten haben, am liebsten. Und das schmeckt ja am besten. Aber und also die Spanier haben alle so ein Schinken zu Hause stehen, ne? Das ist irgendwie für die normal auch, ne, habe ich gehört.
Ja, gut, wenn die das können, ich glaube auch, wie heißt der auf Twitter, der Heiko Kanzler, ne? Der wohnt ja auch in Gibraltar oder so.
Genau.
Ich meine, ich hätte ein Bild davon gepostet, wie ich dieses arme Stück Hinterschinken zerfleddere. Und er sagte auch, ja, ich habe jetzt auch schon den 6. Und so langsam hat er irgendwie das Gefühl, dass er, dass es klappt. Also, das oder besser wird. Also,
ja.
Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Die haben mit einfach einem Leintuch, stellst das in eine kühle Stelle und dann kannst du da immer wieder weiterschneiden. Das ist schon schön.
Ja. Das Krasse, was man sich da im Klaren sein sollte, dem tut die Temperatur nichts. Ne? Also klar sollte er nicht ein halbes Jahr rumstehen, und ne, aber nicht, dass du dann denkst, so nach 3 Wochen, der wird ist schlecht oder so. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Was wir uns angeguckt haben, warum wir überhaupt in Teruel waren, ist Teruel, also die Anbauer, warum die einen einfliegen, was so das Besondere an dem Produkt jetzt ist. Um das mal alles zu verkürzen, ne? Ich kann auch gleich noch ein paar Stationen mal aufzählen. Die haben dort einen eigenen Kreislauf geschaffen und die Region aufgewertet. Ne? Also es ist keine Firma, die irgendwelche Bodenschätze aussaugt oder irgendwas, sondern die wollen mit der Region arbeiten und die Region im Wachstum unterstützen. Mhm. Das heißt, wenn die einen neuen Schweinestall aufmachen oder irgendwas, dann gibt es einen Prozentsatz von aus dem Dorf, nächstliegenden Dorf, von Menschen, die ausbilden und einstellen, ne? Mhm. Dass die mit den Leuten arbeiten und jetzt nicht die Leute, die Arbeitslosen aus den Städten aufs Land holen. Ne? Die wollen mit der Region wachsen, also so eben halt mit den Leuten, die auch dort wohnen. Und zum Beispiel von den Schweineställen, die Gülle geht an die ganzen Bauern. Ne? Und die sagen, die haben die ganze Zeit immer gesagt, wir haben Farben, wir bauen das selber an. Und wenn wir dann so ein bisschen nachgehakt haben, waren es schon Bauern, die selbstständig sind und dann so Verträge mit denen haben und das für die also anbauen. Ne? Also die bauen alles in Bioqualität an, das ganze Futter. Und mhm. düngen das dann halt mit dem Schweinedung von ihren Ställen. Ne? Und das Futter kommt dann auch wieder an Futtermühlen von denen. Das sind auch alles getrennte Firmen dann immer. Daher kommt dann dieses, ich weiß nicht, wie heißt sowas, wenn 80 Firmen zusammen sind, Consulting, ne, ist was anderes. Ne? Konsortium, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall ne, kommt das so alles zusammen. Ne? Selbst das Hotel und der Golfclub war ja, glaube ich, eine eigene Firma. Ja, auf jeden Fall, dann haben die ihre eigenen Futtermühlen, dann verteilen die das Futter, die stellen das Futter auch, also diese Farmen, die das anbauen, die lagern das und dann wird das just in time zu den Futtermühlen gebracht und diese daraus werden Pellets hergestellt, eben halt für die Jungtiere, für die etwas älteren Tiere, für die Müttertiere, Muttertiere und so, also immer das passende Futter und das wird dann eben halt zu den Zuchthöfen und so gebracht und den Mastbetrieben. Damit, und das Futter wird nicht zwischengelagert. Das kommt quasi immer frisch. Das wird.
Oh, jetzt bist ne? du.
Und.
Jetzt warst du kurz weg.
Schwein, also die Stellbetrieb, selbst die Samenherstellung, das ist alles denen aus einer Hand. Und am Ende die Schlachterei und dann die Reiferei für die Schinken, das ist komplett alles quasi eine Hand und ein Kreislauf bei denen, ne? Und, das macht die da schon so ein bisschen besonders. Die kaufen nicht die Schweine und machen nur Schinken, ne? Es gibt wenn du in Serrano und Deutschland kaufst du ja höchstwahrscheinlich ein deutsches Schwein, ne? Was dort einfach nur zu Schinken gereift wurde.
In so Spanien ganz normal, oder was?
Nee,
da. Also das heißt, was meinst du mit da gereift wurde, heißt hier ja, ein deutsches Schwein in Deutschland gereift?
Nein. Wenn du hier einen spanischen Schinken, aber hier auch, hier wenn du zu Modena gehst, bei Modena genau das gleiche, ne? Es kann ganz oft sein, dass du einfach einen deutschen, dass das Hinterbein kaufen, ne? Und dann einfach dort reifen zu einem Schinken.
Was heißt dort? Okay. In Spanien?
In Spanien. Vor Ort wird das dann nur noch gereift.
Okay.
Ne? Und kaufen das aus Deutschland auf, ne? Und reifen das dann zu Schinken, ne? Und bei denen ist es halt komplett eine Linie, ne? Und das Futter ist Bio, also das Endprodukt ist nicht mehr Bio.
Warum?
Ne? Ja, ganz einfach, am Tag 2, wo wir die Schweine angeguckt haben, haben die uns anderthalb Stunden zu einem Parkplatz gefahren. Wir steigen aus dem Parkplatz aus, eine riesige Halle, unfassbar groß, ne? Und dann stehen wir auf dem Parkplatz und der Typ erzählt uns so, ja, hier in diesem Betrieb haben wir jetzt 3500 Muttertiere, die im Schnitt 23 Ferkel zur Welt bringen im Jahr. Er war besonders stolz darauf, dass es nicht 30 sind, wie im EU-Durchschnitt oder, ne? Aha. Ich denke mal, das sind auch komplett Durocs gewesen, dass es vielleicht auch ein bisschen an der Rasse liegt, ne? Das sind ja eher ruhigere Tiere. Ich glaube nicht, dass es eben halt, das sind halt keine gezüchteten Gebärmaschinen, ne?
Ja.
Und, die sind komplett antibiotikafrei. Und wenn man sich überlegt, ein Stall, wo 3500 Mütter sind, die 23 Ferkel im Jahr bekommen. Also so ein Wurf hat immer ja so 6, 7 oder so, ne? Bei denen hat er gesagt, ne, 3-mal im Jahr werfen die. Und wie lange waren die drinnen? 10 Wochen sind die, glaube ich, bei ihren Müttern? Ne, länger, ne?
Ja.
Aber irgendwie so in dem Dreh, ne?
15?
Ja. Ja, auf jeden Fall hast du ja dann mal so, sagen wir mal, 3500 Mütter mal noch irgendwie 6, 7 Ferkel. In diesem Stall, war schon krass.
Hatten die genug Platz?
Ja, das ist halt die Sache, ne? die haben zwei von diesen Stellen, 3500 Muttertieren, die waren besonders stolz darauf, dass sie uns dahin gefahren haben. Wir haben uns um 6 Uhr morgens aus dem Bett gescheucht, obwohl wir nachts erst um 24 Uhr im Hotel ankamen. Standen auf diesem Parkplatz, er erzählt da so ganz stolz. Und dann haben wir mal gefragt, machen wir eine Besichtigung? Und da meinte er, das dauert alles zu lange. Weil im Gegensatz zu normalen Stellen, Mastbetrieben, ist bei der Ferkelzucht, ne, darf man da nicht einfach nur mit so Schutzkleidung rein, sondern muss sich Duschen, Desinfektionsdusche nehmen und ne, nochmal andere Spezialkleidung tragen, weil das ja komplett antibiotikafrei ist dort. Ne? Okay. Und wenn man Keime mit reinbringt, ja. Ne? Aber ich habe eben halt bis dato noch kein Video oder Foto oder irgendwas aus diesem Stall gesehen. Ich weiß nur, dass es EU-Normen sind, da waren die besonders stolz drauf. Ne? Vielleicht ist das in Spanien mal gar nicht so üblich gewesen, dass man früher EU-Normen für sowas hatte. Das ist auch so absurd, ne? Bist du auf ein Riesenland, Millionen Quadratmeter einfach nur Steppe und dann stehen alle im Stall in EU-Normen, ne? Ist natürlich auch eine Kostenfrage und dass die Tiere nicht verletzen, keine Ahnung was, ne? Und ich hab mal ein bisschen nachgefragt, die Muttertiere sind natürlich in diesen, wie heißen das, wo diese schrägen Gitter sind, in diesen Ferkelboxen.
Spaltböden, ne?
Nee. Nein, Spaltböden ist noch eine andere Sache, haben die aber auch. Dass die Mütter sich nicht drehen können, das sind ja immer die Diskussionen.
Ja, ne, ob die sich drehen sollen, damit sie sich nicht auf ihre Kinder legen.
Genau, ne? Normal ist ja so, dass dann ein, zwei Ferkel mal schnell futsch sind, ne? Aber es ist ja wirklich so, ne, dass du irgendwie 10-15% Verlust hast, wenn die sich drehen dürfen, ne?
Mhm.
Aber ich meine, wenn die Mütter halt auch nur die ganze Zeit dafür da sind, um Ferkel auf die Welt zu kriegen, sind die dreimal im Jahr irgendwie 10 Wochen, ne, in so einem Käfig drin, ne? Das ist halt auch nicht so geil. So? Ja, ist so. Ich habe das genau umgedreht formuliert, natürlich die Frage. Ne? So, nee, den Ferkeln passiert nichts, alles gut. Nicht so, beruhigt. Na, aber man ist halt auch eine Sache, ne? Was willst du denn machen? Willst du lieber das Ferkel eingequetscht werden oder die Müttertiere da so stehen? Ne? Das ist
ja, es ist ja, glaube ich,
beides Scheiß halt. Ne?
Bei Max Esser war das ja auch schon mal so Thema, wo genau das Problem liegt. Aber da kannst du es ja irgendwie keinem recht machen, weil irgendwo entweder wird die Mutter in ihrer Freiheit beschnitten oder es sterben Ferkel. Und
genau, ne? Das ist halt das Problem. Da weiß ich auch nicht, was ich besser finden soll, ne, am Ende. Ich glaube, schon fast besser ist, dass die Ferkel lieber nicht sterben, ne, irgendwie.
Ich so weiß es halt nicht. Ich meine, wenn das in der Natur so ist, warum ist das so ein Problem, wenn Ferkel sterben?
Ja, aber ich glaube, in der Natur hängen die ja nicht nur so dicht in so einem Käfig, ne, in der Natur
laufen
die Ferkel auch mal ein bisschen rum und so, oder?
Ja, ich meine, die sind ja immer sehr nah bei der Mutter und dann, ja. Ja.
Ich weiß auch nicht. Also, ich würde mich da jetzt nicht so final zu äußern. Ja. Ja, auf jeden Fall haben die zwei solcher Betriebe und bauen jetzt gerade den dritten. Ne? Und dann sind wir auch noch, wo sie sehr stolz drauf waren, zu diesen 60 Ebern gefahren. Die haben so 60 Eber, wo man natürlich auch nicht rein durfte, weil das bei den echten krasser Hochsicherheitstrakt ist. Ne? Das
habt
ist halt
ihr denn überhaupt Kapital. Schweine gesehen oder habt ihr nur Hallen gesehen, für wo Schweine drin sein sollen?
Ich habe kein fucking Schwein gesehen.
Das ist nicht dein Ernst.
Wir sind nach Spanien geflogen, wir haben kein fucking Schwein gesehen.
Das ist nicht dein Ernst.
Nachdem wir...
Leck mich doch,
Ja, es gab auch ein paar Leute, die waren echt richtig pisst, die dabei waren. Ne? Und dann haben die gesagt, wir versuchen jetzt noch einzurichten, dass wir in einen normalen Mastbetrieb fahren. Ne? Die meinten so, diese Anlage hier ist ja viel besonderer und toller und hast nicht gesehen. Deswegen haben wir gesagt, wir fahren hierhin statt zu einem Mastbetrieb. Das Problem ist, dass die für Besucher keine Schutzkleidung haben. Das war die Begründung, wo wir dann nicht mehr da spontan hinfahren konnten.
Ja, okay, aber...
Ich schreib auch nichts darüber, bis ich nicht auch das passende Material darüber habe. Und ich werde auch in den nächsten Folgen auch mal nachreichen, ob ich jetzt mal Fotos oder Videos davon gesehen habe, wie die da leben. Ne? Das würde mich schon sehr interessieren.
Ja, es hätte mich als einziges mal richtig interessiert, wenn ich denn... Ja. Wo dann so, wenn so ein hochwertiger Schinken produziert wird, da will ich doch wissen, was da will ich doch sehen, von Ferkel oder von Zeugung bis Schinken will ich das sehen.
Das haben die halt vorher nicht verstanden, das haben die jetzt auch mit uns gelernt und haben die uns gesagt, also Möllers macht ja jetzt regelmäßig Touren, also wir sind ja mit Möllers dorthin gefahren, also was heißt eingeladen, will ich auch nicht sagen, weil wir mussten die Fahrt auch bezahlen und den Flug und das Hotel und so, ne, also die Blogger haben einen kleinen Rabatt bekommen. Ja. aber so als Gastronom, ich war gebucht mit meinem Chef dort, der musste aus gesundheitlichen Gründen leider kurzfristig absagen, aber es geht ihm gut, keine Sorge. Nein, aber es waren ganz viele, also es war eigentlich eine Reise nicht für Blogger, muss man noch dazu sagen, sondern für Gastronomen, damit die Produkte sehen. Und das war die allererste Tour. Das war ein bisschen unglücklich, das haben die selber auch gesagt, ne?
Ja.
Nach der Futtermühle sind wir auch zum Schlachtbetrieb gefahren. Und da kann ich dir sagen, da haben die uns wirklich alles gezeigt. Also
waren da lebende Schweine?
Es gibt einen Bereich, wo die Schweine einen Tag vorher hingeführt werden, damit die nicht gestresst sind und so. Das war auch sehr groß und so. Und es gab, ich war leider in der zweiten Gruppe, ne? Camillo war in der ersten Gruppe, den kannst du gerne fragen. Die waren da, wo die Schweine noch zerlegt wurden. Also bei uns waren die schon durch mit dem Zerlegen, ne? Die machen 600 Schweine am Tag. Und die waren da schon fertig. Wir haben knallhart alles andere gesehen, ne? Also es gibt so extra Gitterkonstruktionen, wo die Köpfe aufgehangen werden. Und dann hingen da mal eben 600 Schweineköpfe. Das war schon sehr krass anzusehen. Boah. Aber so, ja, und die haben uns dann alles da halt gezeigt, ne, wie die Tiere auseinander zerlegt werden, wie die Schinken vorbereitet werden, die Rücken, also der Lummer vom Schwein, der wird gepresst und gewürzt, da wird auch ein Schinken ausgemacht.
Also gepresst heißt jetzt aber nicht so schlimm, wie sich das Wort anhört, sondern der wird geformt zu einer runden Form, aber du hast keine Mischung aus verschiedenen Fleischstücken oder diese wie Pressschinken oder wie heißt das nochmal, der Schinken?
Der wird nur in so eine, sagen wir mal, runde Form gepresst, dass er so ein standardisiertes
ist auch kein Formfleisch, es ist
Nein, es ist einfach der Schweinerücken, wo für den Deutschen schon fast das beste Stück ist, ist für die halt gar nicht mal so das gefragte Stück, ne?
Das ist wie beim Kochschinken, das haben wir beim Max Esser auch gesehen. Damit der einfach immer eine schöne runde Form hat, wird der in diese Form gedrückt, aber es wird nichts geklebt oder sonst irgendwas. Das gibt eigentlich kein leckeres Wort dafür, ist aber ist einfach nur ein Verschönerungsvorgang, der keine ekligen Aspekte hat.
Genau.
Also.
Ja. Ja, das haben wir uns angeguckt und das war auch echt Tutti da, also das war echt ein Riesenbetrieb und da lief auch alles echt gut, also hast auch ein gutes Gefühl gehabt. Wir waren bei der Mitarbeiterkantine dann Mittagessen, gab es dann halt so geile Sachen wie Schweineohren und sowas, war echt gut und natürlich auch Ramon wieder, jede Menge Ramon. Ja, und das war es eigentlich schon mit den Schweinen. Am letzten Tag haben wir uns noch die Reiferei angeguckt. Da haben wir halt, waren wir an, ich glaube, die haben zwei auch von diesen Reifezentren und das ist einfach unfassbar. Die reifen fast 500.000 Schinken im Jahr, 400.000 irgendwas, wollen auf 1 Million fast hoch, meinte der. Und da hat uns das gezeigt und es gibt so Räume, wo fast 20.000 Schinken hängen. Ne?
Wie lange reifen die?
Ein Jahr, und das Geile ist halt, die Jahreszeiten werden simuliert, ne? Dadurch, dass, also du fängst ja nicht, die Schweine werden ja nicht einmal im Jahr geschlachtet, ne? Mhm. Und setzt denen dann so die Jahreszeiten aus, sondern die werden ja immer wieder geschlachtet und deswegen gibt es Kühlhäuser, die verschiedenen Jahreszeiten simulieren, weil die davon überzeugt sind, dass die beste Qualität kommt, weil man die reift, wie es halt ursprünglich auch so gedacht ist. Also zum Beispiel die Iberico sind dem kompletten Wetter die sind oben im Gebäude, ganz oben, also wirklich so gesehen 7., 8. Stock, ne, wo die Fenster offen stehen, ne, dass das ganze Klima da so durchrauschen kann. Da sind dann noch so Netze vor, dass natürlich keine Insekten reinkommen und so. Mhm. Aber ansonsten, also ich glaube, es gibt auch, glaube ich, da keine Insekten. So gefühlt ist da alles, gibt's nix da, ne? Aber eben halt, dass da, dass die Jahreszeiten einmal da richtig reinkommen und das ist so auch traditionell so in Spanien, also dort in Spanien, Teruel, und so erhält der Schinken die beste Qualität. Auch die brauchen irgendwie auch den Sommer, damit das Fett rausläuft, ne? Hm. Und das ist ganz wichtig für den Reifeprozess. Und dann haben die es halt so festgeschrieben, ne? Und dann fangen die irgendwie mit einem Winter an, ne, dann kommt das Frühjahr. Ne, also ich glaube, Winter gibt 120 Tage, dann 60 Tage Frühjahr. Dann gibt es irgendwie einen Sommer. Dann gibt es auch nochmal ganz kurz quasi eine Kälteperiode im Sommer. Und dann kommt der richtige Sommer. Und dann kommt der Herbst. Und danach wird dann der Schinken weiterverarbeitet. Und das haben die... Das sind riesige Hallen mit unfassbaren Mengen Schinken. Und du guckst das so an und der CEO erzählt dir das alles so stolz und so und dann fragst du ihn so fast 500.000 Schinken. Sind Sie der größte Produzent von Schinken in Spanien? Dann sagt er so, oh, wir sind irgendwo so bei Platz 30.
Krass.
Und Platz 30 ist so ziemlich krass, wenn du die Dimension siehst. Und er hat dann auch gesagt so, Spanier isst halt 8 Kilo im Durchschnitt im Jahr, ne? Und dann, so kommen dann auch die Mengen zustande, ne? Und die produzieren für 1% aller des spanischen Bedarfs, ne? Und
wie alt sind denn die Tiere, die geschlachtet werden?
Bei den Schweine werden fast ein Jahr. Ich glaube, die feiern keinen Geburtstag. Da habe ich aber auch gerade nicht so aufgepasst.
Aber wo sind die Tiere denn von Ferkel bis ein Jahr?
Ja, da gibt es halt diese Mastbetriebe, die wir uns nicht angeguckt haben. Das ist ja das Problem. Die hätten wir uns auch angucken können. Da ist auch nicht so ein Problem mit Duschen und hast du nicht gesehen, ne? Ja. Und da waren wir halt nicht, ne? Und das haben die auch als Fehler einfach in dieser Tour gesehen, dass wir das nicht gemacht haben.
Super, stehst vor einer Halle, wo du dich rein darfst.
Ja, ja. Also, auch die Futtermühle, muss ich sagen, war jetzt nicht interessant, ne? Nee. Die wollten halt, sind halt besonders stolz, dass sie das alles selber und so just in time und so machen, ne? Und in der Futtermühle war dann halt so ein Zentrum, wo man auch eine riesen Karte gesehen hat, wo ganz Teruel abgebildet ist und so wirklich auf ganz Teruel verteilt sind dann halt diese ganzen Sachen, ne, die Bauernhöfe, wo das Futter angebaut wird, Schweineställe, ne, hier die Muttertierstelle und all sowas und die weiterverarbeitenden Betriebe. Ja, ne, also die haben sich da ein riesen Netzwerk aufgebaut und wenn dir ein LKW in Teruel entgegenkommt, dann ist es eigentlich auch immer ein LKW von denen, ne? So gefühlt, ne? Es ist wirklich da. Und jetzt kommen wir mal zu den Rindern, weil bei den Rindern ist es noch eine ganz andere Nummer. Wir haben die Rinder am allerersten Tag besucht. Der erste Tag war so Rindertag quasi, wo wir angekommen sind. Das war ja gegen Vormittag. Wir sind um 3 Uhr irgendwas mit einem ICE losgefahren hier in Köln. Irgendwie morgens um 7 geflogen in Frankfurt nach Valencia und waren vormittags schon dann, waren wir im Tal auf so einer Farm, wo dann die Muttertiere mit den Jungen stehen, ne, die Rinder. Das ist eine Mischung zwischen Black Angus und einer heimischen Angus-Rasse. Boah, den Namen konnte sich auch wirklich keiner von uns merken. Fällt das aber auch gerade nicht ein. Ja, die standen halt im Tal rum. Ne, und die werden dann, das war auch schon quasi Almabtrieb, ne, und das ist, die gehen dann, die werden dann halt im Frühjahr in die Berge gebracht, ne, also in der Region muss man auch sagen, obwohl es Spanien ist, ab Oktober liegt da Schnee, ne.
Wow.
Also, ja, hat er uns zumindest erzählt, ne, also, und im Winter wird das auch ganz schön hoch. Wir sind auch an so einem Skifahrort vorbeigefahren und so, also, ne, da muss schon ordentlich rund gehen, ja, und die werden halt im Frühjahr hochgefahren und dann sind wir auch dahin gefahren zu den größeren Tieren und die waren ja auch schon langsam dabei, diesen Almabtrieb zu machen. Bei der Menge Rinder muss man allerdings sagen, und bei den krassen Distanzen dort wird es mit einem LKW gemacht. Also nicht so wie in den Alpen, ne? Und es sind auch ganz schöne Brecher an. Das hat schon so ein bisschen was auch von diesen spanischen Stieren, von der Optik schon, ne? Und die laufen da alle in den Bergen einfach so rum.
Die habt ihr aber dann gesehen. Ihr habt also ein
paar Tiere gesehen. Wir haben uns den Tieren genähert. Die waren sehr neugierig, ne? Aber alles gute Zeichen, ne? Die waren sehr ruhig. Und das ist einfach eine geile Landschaft gewesen, ne? Weil die wirklich da frei rumliefen. Die waren da gab's auch mal irgendwo, hast du gesehen, so Holzzäune irgendwo mal, aber die konnten sich frei bewegen. Also, ne, es gab auch immer an jeder Kurve immer ein Riesenzeichen, Achtung, Rinder, ne? weil sie können einfach da in diesem ganzen Gebiet sich bewegen. Und dann war da auch eine braune Kuh dabei. Dann haben wir gefragt, warum ist das eine braune Kuh? Und dann meinten die, das ist einfach von einem Nachbarn rübergelaufen. Ne? Also da können die dann auch nichts machen. Ne? Ja, also es war echt riesig und das ganze Gebiet und überall stehen da Kühe rum. Ne? Ist aber idyllisch. Dann siehst du von in der Ferne so einen Berg und irgendwie auf dem Berg siehst du gerade eine Kuh, wie die da so steht und sich an so einem Baum schuppert und so, ne? Es war schon sehr, sehr cool, ne? Und am ersten Abend war das dann auch so angelegt, also wo wir dann ankamen nach den Rinderbesichtigungen in diesem Golfclub, gab's dann halt erstmal so ein Fünf-Gänge-Menü zu essen, was heißt Menü? Das waren sehr einfach spanische Sachen, aber alles in Bezug auf Rind, ne? Ich weiß nicht, was so ein Spanier im Schnitt ist, aber was sie uns da kredenzt haben, Alter Schwede, ne? Wir waren so am Platzen am Ende. Zum Schluss gab es so eine Art Chuletón, heißt das, glaube ich. Ist wie ein Entrecot fast, ne? Mhm. Gab es, ne? 45 Tage Dry-Aged und das haben die dann quasi, es gibt viele Fotos von dem Teil auf Instagram bei mir. Die haben da so eine Art Brei-Grill stehen gehabt, einfach so eine Außenküche, mit, wo die Feuer gemacht haben mit Eichenholz und dann so Gitter auf die glühende Kohle gelegt haben. Dann haben die das da halt 2 Zentimeter über der Kohle quasi schön gegrillt und dann nur noch nachziehen lassen. Das war schön rare und hat richtig, richtig geil geschmeckt. Es war dann auch der 5. Gang oder sowas, nach gefühlt 50 Tellern Ramon, die wir uns zu viert allein an unseren Tisch reingezogen haben. Die kamen immer nach, ne? Ramon, ne? Verschiedene Qualitäten. Und dann kam das erste Steak, das konnte man sich dann zu viert so teilen, ne? Das waren immer so 400 Gramm Kracher irgendwie, ne? Dann kam das zweite, dann hast du gesagt noch immer noch so, oh ja, geil, ne? Dann kam das dritte, wo du sagtest, oh mein Gott. Und erinnerst du dich noch, wie das bei Rewe Richrath war? So diese Füllezustand von zu viel Fleisch?
Ja.
Ich erinnere mich noch. Und dann kam das nächste. Und wir waren schon total in unserem Zeitplan hinterher, weil es alles so lang gedauert hat und die Leute auch eigentlich nicht mehr essen konnten. Dann gab es danach kurz so eine Pause, wo wir uns da ein bisschen bewegen konnten. Es gab eine Bar, wo es die ganze Gin Tonic gab. Das hast du schon richtig erkannt. Und dann hat die Firma hat danach, also das war echt der Fehler, die haben danach ihre Präsentation gemacht und sich vorgestellt und gezeigt, was ihre Philosophie ist. Die Leute waren schon so tot. Ne? Und dann kam der Programmpunkt, das ging eine halbe Stunde nur, wir waren alle so zum Platzen satt. Dann kam der Programmpunkt, Workshop und wir konnten uns einfach Fleisch dort unten nehmen. Es gab so geile Sachen und konnten grillen und machen, was wir wollten. Und keiner konnte mehr. Also weißt du, was ich meine? Das war einfach so, ne? Die hätten gleich das kleines Mittagessen machen sollen und dann hätten wir Kette geben können. Wie wir das zum Beispiel zusammen in Regensburg gemacht haben, ne? Mhm. Weil das hat so eine ganze Palette Lebensmittel runtergeliefert und so, dass man so Sachen kombinieren konnte. Dominik Jeske war da. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. La Société hier in Köln, Kiffhäuser Straße, hat da einen Stern. Das ist quasi der Nachfolger von Mario Kotaska dort. Ne? Ah. Der war auch mit dabei. Der hat einen Tomaten- und einen Gurkensalat dann gemacht. Und ja, Camillo hat halt ordentlich einfach Grill auf dem Fleisch auf den Grill geworfen. Jemand hat einen Picanha gemacht und sowas. Also es gab dann, es hat dann alles ein bisschen länger gedauert und wir haben um 11 Uhr abends auch noch ein bisschen was gegessen und so. Also es war dann so schon schwere Kost. Auch das wird nächstes Mal ein bisschen optimiert. Das haben die alles so ein bisschen gemerkt, ne? Ja, und am zweiten Abend war ja das Thema Schwein. Dann habe ich auch ein bisschen was gekocht. Angelehnt an Nils Jorra, der bei Luma hatte, der damals ja so einen Schweinebauch gemacht mit Amarettinis und Apfel, habe ich dann Cantuccino und Apfel gemacht auf Schwein, ne, auf fettigen Schwein, kommt das sehr geil. Einfach Apfelwürfel in Butter rösten, bisschen Salbei frisch gepflückt daran und dann gehackte Cantuccino drunter ziehen mit noch mehr Butter und ein bisschen Prise Salz und dann bist du eigentlich schon da und das als Topping einfach oben aufs Fleisch legen. Also mega geil. Das klingt nach Weihnachten, ist es aber nicht. Mhm. Ja, das habe ich dann am zweiten Abend gemacht und da waren die Leute auch definitiv grillwilliger, sage ich mal so. Ne? Also ja, aber es gab da immer noch, also ich habe Segreto genommen und Pluma. Pluma ist so der obere Teil vom Nacken. ne, also die der obere Deckel quasi. Sehr, sehr tolles Stück zum Kurzbraten. Und da haben viele schon an dem Abend gegrillt und verschiedene Kreationen gemacht. Und dann haben ja auch der CEO und der Typ echt mal ein bisschen gestaunt, so was so, waren ja viele Gastronomen mit, ne? Und was die so gezaubert haben aus deren Produkten, was sie gar nicht kennen aus Spanien. Also das ist halt nur, ihre Produkte in Spanien so zubereitet gewöhnt waren, ne? Waren die sehr, sehr, sehr begeistert.
Ja. Aber was ist mit die Kühe nochmal? Ich habe gedacht, du bist da irgendwie Oma-Kuh oder sowas, oder war da gar nicht
Oma-Kuh? Nee, Oma-Kuh ist das gar nicht. Oma-Kuh ist ja Galizien. Also das ist wirklich die Tri-Agent sogar nicht mal ihr Fleisch normalerweise, sondern weil es auch mit den Temperaturen da schwierig ist, ne? Mhm. Das haben die extra für uns gemacht, aber das ist so deren Standardware, ne? So ein Black Angus Zeug. Ne?
Was war auch machen die denn gut mit den Kühen? Also ist das jetzt normale Standard? Ich meine, für den Supermarkt ist das doch einfach viel zu aufwendig produziert, oder? Wo ist das Produkt nachher hin?
Beim Rind?
Ja.
Ja, einfach als frische Produkt, ja, klar. Ja, also bei uns versuchen es gerade mit der Gastronomie halt, ich weiß nicht, wo es in Spanien hinfließt, ne? Deutschland ist halt Neuanfang, und das ist gerade ein Produkt, was für die Gastronomie erstmal sein soll, ne? Weil die es ja natürlich auch mit dieser Teruel-Story besonders hochwertig anbieten wollen und so, ne?
Ah, okay.
Mhm. Ja. Ja, also wo genau die Produkte hinkommen, fließen, aktuell weiß ich gar nicht genau, aber die liefern auch sehr breit gefächert, glaube ich. Also dieser Luma-Rücken, ne, von denen, also der Schweinerücken, der zum Schinken gemacht wurde, zum Beispiel, der wurde gerade für Aldi abgepackt, Aldi Spanien, ne?
Mhm.
Also nur zu dessen. Ja, von der Fütterung her und Verarbeitung und von diesem Gebiet mit der frischen Luft und so, waren das schon gute Produkte. Auch der Schinken, ne, von der Qualität war sehr hochwertig, ne? Die Sache ist halt, was die aber auch gesagt haben, so, es gibt ganz, ganz kleine Betriebe, die dann vielleicht nicht diese Haltung haben, aber dieses romantische von, also die Iberikos von denen sind ja auch draußen, ne? Bei denen geht das gar nicht wegen diesem Zertifikat anders, ne? Aber bei den ganzen Durox und so, was die haben, bei den anderen meint er, muss man sich nichts vormachen, das ist alles Stallhaltung.
Haben die Spanien auch?
Ja.
In Spanien? Naja, also
ja, ne? Der irgendwie meinte er, muss dann auch der Preis ja noch, also das ist halt auch eine Preissache, ne? Was die auch gesagt haben, ne? Für die Gastronomie, ne?
Naja. Naja, ich glaube, ich wäre auch ausgeflippt, wenn ich kein einziges Schwein gesehen hätte.
Das ist einfach.
Für
mich ist es absolut, also für mich ist das immer noch ein ganzes, so das Unding an der ganzen Reise, ne? Also du fliegst nach Spanien und ja, Schinken war lecker, aber wo kommt das Schwein jetzt eigentlich her?
Ja. Nee, das geht echt überhaupt nicht. Da wäre ich, glaube ich, echt ausgetickt.
Ja. Ich hoffe mal, ich krieg noch irgendwie was nachgeliefert und werde euch berichten. Also, naja.
Ja, aber das will man doch selber sehen. Ein Video zeigen.
Ja, also, klar, ich weiß, was du meinst. Ich habe denen auch direkt gesagt, ne, baut da beim dritten Besucherzentrum bei diesen Muttertieren, ne? Bei den Muttertieren, bei diesen Stationen, einfach so ein kleines Besucherzentrum ein. Also das muss ja nur so ein Ding sein, wo man mal durch eine Scheibe gucken kann. Ne?
Ja.
Wenn gut ist. Ne? Es hätte uns schon allen viel geholfen.
Ja, aber auch in so eine Tour einzubauen, wenn da Iberico frei rumlaufen irgendwo, dann kann man da doch hinfahren. Das ist doch.
Ja, so also eben mal hinfahren ist in diesem Teruel-Gebiet, das kann auch mal 4 Stunden sein, ne?
Aber
also,
zu einer Getreidemühle fahren, weißt du?
Ich weiß, was du meinst. Ja, das haben die auch am Ende eingesehen. Das, ne, ich hoffe, die machen ja jetzt öfter Touren, ne? Vielleicht kann ich dir auch mal berichten, dass die das auch endlich mal gesehen haben und die anderen Jungs sagen mir Bescheid.
Mhm.
Ja. Das fand ich auch sehr, sehr seltsam, ja. Aber okay. Aber die Qualität und also vom Geschmack her war alles sehr gut. Hat mir gefallen. Das Land hat dann irgendwie doch was Schönes. Der Gin war am zweiten Abend alle. Die haben dann irgendwoher italienischen Erdbeer-Gin besorgt. Okay. Alter Falter. Das war schon grenzwertig. Aber irgendwann ist das an einen auch egal.
Fies, ja. Naja. Dann kommen wir mal vielleicht zum Schwein, das ich auch gesehen habe. Ich war jetzt auch ein paar Tage in Holland im Urlaub.
Sehr guter Übergang.
Ja, und habe von meinem eigenen Schwein Fleisch mit in den Urlaub genommen. Wir waren da mit Freunden und ich habe die ganze Tiefkühltruhe voll und muss da einfach auch mal Sachen draus verarbeiten. Und
Von wann ist das Schwein denn? Wie lange kann man denn sowas halten?
Ja, das ist ja jetzt auch schon 2 Jahre her.
Ja.
Also es sind
deswegen
jetzt,
kam mir so der Gedanke.
Das sind jetzt so die Teile. Ich habe auch noch von den anderen Schweinen noch Teile da drin. Zum Beispiel die Blutwurst, die ich da noch mit hatte, die ist auch schon. Die müsste ja jetzt sogar schon 3 Jahre alt sein. Scheiße, ist das lang her.
Das ist quasi fried aged.
Fried aged, ja super. Patent anmelden, bam. nee, es ist immer noch super zu essen. Vielleicht nimmt das natürlich in der Qualität ab. Aber so viel ist jetzt auch nicht mehr da. Was noch da war, war eine Porchetta. Eine Bauchrolle. Und ich hatte das, ich glaube, letzten Winter das erste Mal gemacht. Wer in Italien über die Märkte schlendert, hat da wie die Hähnchenwagen haben, die in Italien diese Porchetta. Das ist so eine Riesenrolle, wo außen knuspriger Schweinebauch, also es ist im Grunde ein aufgeschnittener Schweinebauch mit ganz vielen Kräutern, der wird gerollt und dann zusammengebunden und grillt dann wie in einem Hähnchenwagen halt vor diesen Dingern zum Beispiel. Oder ich habe es einfach im Backofen gemacht und das Ergebnis war der absolute Knaller. Bei meiner ersten Porchetta hatte ich das Problem. Ich habe ziemlich Thymian, Rosmarin, Knoblauch in den rohen Bauch, also gehackt alles reingelegt, habe das dann eingerollt und dann habe ich die Temperatur nicht gekriegt. Und dann hast du, ich weiß nicht, ob du das schon mal gegessen hast, wenn du so Rosmarin und Thymian nicht weit genug gegart isst, dann hat der noch sehr viele ätherische Öle drin.
Ja, ja, ich weiß
und genau, was du meinst. Das wird total fies im Mund. Also wenn du das dann aufschneidest, also das Fleisch war gar, aber die ganzen Kräuter waren halt nicht richtig gegart. Und dann hast du halt so einen unheimlich penetranten, störenden Kräuter, gerade von diesen Hartholzkräutern nenne ich sie mal. Also nicht so ein Basilikum, der einfach dann weich wird, sondern bei Rosmarin oder Thymian hast du dann so diese ätherischen Öle, die dann noch voll da sind. Das war leider echt nicht so das Erlebnis. Und dieses Mal bin ich hingegangen, habe das Ganze auch so ein bisschen mehr, ich habe es auch Porchetta alla Küchenjunge genannt, weil ich so ein bisschen den deutschen Spießbraten mit reingebracht habe und gebratene Zwiebeln, Knoblauch und dann halt die Kräuter in der Pfanne auch vorher mit gegart habe und das habe ich dann eingerollt. Und das war wirklich von der Aromatik her der Knaller. Und ich habe auch, glaube ich, noch nie so eine crunchy Schwarte hinbekommen wie auf dem Ding. Das war eine richtig geile Sau.
Hast du die vorher noch eingelegt, die Schwarte, oder gar nicht?
Nee, überhaupt nichts. Das war wirklich der Bauch, der Bacon. Den kann man sich, müsstet ihr mal, wenn ihr zum Metzger geht, einfach Bauchrolle, glaube ich. Sagt, was ihr vorhabt. Das klappt dann eigentlich, denke ich, ganz gut. Dann habe ich den die ganzen Kräuter, wie gesagt, mit den Zwiebeln da drauf gepackt, gut Salz drauf gegeben, eingerollt, zugeknotet und dann, ich glaube, 2 Stunden mit Rinderfond in einem geschlossenen Auflaufform im Backofen bei, ich glaube, 160 Grad. Erstmal nur gegart und später den Deckel runter und dann für die Kruste oben drauf richtig Gas gegeben unterm Grill.
Aber dadurch, dass du am Anfang diese Feuchtigkeit quasi dazugegeben hast, kriegst du halt die geile Kruste hin, ne, am Ende.
Ja.
Ja.
Also der war komplett schön durchgegart und hat dann einfach nur noch die Hitze on top bekommen. Das war total wabbelig, die Schwarte oben drauf und wie du sagst, danach kam dann halt echt der Crunch obendrauf.
Das stelle ich mir auch geil vor, wenn du das auf so ein Rotisseur-Ding auf dem Grill machen würdest. So, das wäre bestimmt auch fett.
Ja, also ich habe erst gedacht, dadurch, dass er am Anfang halt in dem Sud lag, wird das schwieriger, weil es einfach zu viel Flüssigkeit ist. Aber es hat echt super funktioniert. Das ist
sieht auch geil aus. Ich habe das Bild gerade geöffnet auf Instagram.
Yeah.
Sehr, sehr schön. Wow. Ja, wie lange hast du insgesamt, also 3 Stunden Zubereitung?
Ja, 2,5. Ich glaube, 2 Stunden war es im Saft, im Backofen. Und dann nochmal, ich glaube, es ist eine halbe Stunde. Ich habe es dann einfach in eine Auflaufform gelegt. Dann haben wir noch ein bisschen Kürbis daneben gepackt. Und dann kam eigentlich nur noch Hitze vom Grill obendrauf. Ich war ja mega glücklich, dass wir da überhaupt einen Backofen hatten. Weil das ist in holländischen Ferienwohnungen echt sehr selten. Und bei uns jedenfalls, genau, wenn wir da sind. Meistens hast du so eine ganz kleine mikrowellenähnliche Einheit, wo die mini klein ist, wo du, glaube ich, 3 oder 4 Aufbackbrötchen reinbekommst.
Das, was du meinst, ist ein Mini-Backofen.
Das ist ein Mini-Backofen? Heißen so, okay.
Ja, also völlig oder Mini-Heißluftofen oder so. Ja. Wir haben beides nicht.
Ja, wenn man das vorher ist, weiß, ist ja auch gut.
Ja.
Zum Glück, wie gesagt, Freunde waren da, die hatten halt über dem Kühlschrank, das war so halb hoher Backofen, der auch Mikrowelle war, aber der hat auch richtig schön Hitze gebracht. Okay. Grill war drin. Das war richtig schönes Gerät.
Und danach, nachdem du den aufgekrustet hast, war alles drinnen völlig nicht mehr schön? Oder ging noch?
Ist ja nicht mein Backofen.
Oh, oh.
Nee, also ja. Die Freunde sind ja noch länger da. Ich weiß nicht, ob die... Ich glaube, Pyrolyse hat er nicht. Aber ich hoffe mal, dass es nicht so schlimm war.
Aber das sieht sehr, sehr schön aus. Also da habe ich auch Hunger bekommen, als ich das gesehen habe.
Ich habe mit dem Ergebnis so gut eigentlich gar nicht gerechnet.
Ist doch schön, wenn man auch mal so überrascht wird, ne?
Ja. Und dann gab es auch noch schöne Blutwurst. Da sind jetzt auch so die letzten Stücke noch im Gefrierschrank. Da zehre ich auch, das tut mir echt weh, dass die bald alle ist. Weil das gebraten... Das
Schwein muss her, ne?
Ja, du, bei dir ist es bald soweit, oder?
Der Boss, die hat noch ein paar Monate. Also ja? Ich glaube, der hat erst Anfang Januar Geburtstag und dann nehmen wir uns noch ein bisschen Zeit. Also wir wollen ihn im Oktober noch kurz mal besuchen gehen, haben uns vorgenommen. Und ja, dann im Januar gibt es dann die große Hausschlachtung.
Hausschlachtung?
Hm. Ja, hier bei denen. Ja.
Das wird das. Die müsst nicht in den Schlachthof, ihr schlachtet das auf dem Hof?
Ja.
Cool.
Irgendwie so, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ja. So ist es geplant.
Ja, bei unseren Schweinen war das jetzt leider nicht auf dem Hof. Wir sind halt in eine Metzgerei gefahren, wo die Schlachtung, also das Töten passiert ist und dann Zerlegung wieder auf dem Bauernhof.
Ah, cool.
Ging ja, dann schon. Halt nur, ich glaube, ja.
Ich frage mal nach, nicht, dass vielleicht ist es auch so.
Es ist halt nicht so einfach, das auf dem Hof zu machen. Ich
weiß nicht, wie das so im Sauerland ist.
Ja. Welches Schwein? Ja. Hier war kein Schwein. Das Schwein, oh, das ist keine Ahnung. Das ist hier in 2 Hälften gefallen und
das sind auch irgendwie, glaube ich, das ist schon ziemlich krass. Für jedes Tier braucht er auch so eine Genehmigung und der muss die anmelden. Hast du nicht gesehen.
Ja,
schon ziemlich heftig. Naja, aber wir werden die auf jeden Fall in der Wurstwerkstatt von ihm. So ist das Projekt auch entstanden. Er hatte erst die Wurstwerkstatt und dann die Schweine.
Mhm.
Ja. Ja, aber
macht Blutwurst. Frag mal, ich weiß ja nicht, was ihr im Schweinekopf macht, weil man braucht ja viel von dem Galert, Gelatine aus dem, also der Kopf ist dafür sehr prädestiniert, dass du den halt mitkochst, die ganzen Schwarten vom Kopf damit reinpackst. Aber Blutwurst, der absolute Knaller, ey.
Ja, da muss aber auch jemanden dabei haben, der das kann, ne?
Ja, aber ich meine, habt ihr keinen Metzger dabei? Oder wer zerlegt das? Also ich würde mir das nicht zutrauen, so ein Schwein zu zerlegen, ohne das vorher mal gemacht zu haben.
Ja, die machen das schon regelmäßig da, ne? Aber ich weiß nicht, wie so die normale Wurst habe ich auch gegessen, die war sehr, sehr gut, aber.
Ja, wenn die eine normale Wurst hinkriegen, dann kriegen die auch eine Blutwurst hin.
Ja, gut.
Frag mal. Also.
Ja. Ja. Vielleicht klappt das ja. Ja.
Ah, sehr, sehr fein. Ja, und dann waren wir in Holland, auch in Alkmaar, habe ich dir ja die Instagram-Story geschickt bei dem Käseladen bei dem alten.
Ja, genau.
Bin ich wieder reingestolpert. Wobei, ich muss jetzt sagen, der ganz alte Käse, da hast du mir jetzt auch nochmal was mitgebracht. Der ist echt lecker, aber du kannst davon echt nicht so viel essen, ne? Der ist so...
Absolut nicht.
Der ist so krass. Ich bin jetzt eine Ticken jünger gegangen. Ich glaube, der ist 5 Jahre alt, also die Hälfte an Zeit.
Ja.
Den finde ich noch ein Stück weit gefälliger. Vielleicht ist der andere Käse, du hast ja gefragt, von welchem
ja.
Tag das war, ob das immer noch der alte ist oder ob der
Was waren der letzte 13 Jahre oder so?
Das 13
war schon. Ja. Oder was war das denn? 2001 oder so, ne? Oder 2003 war das, glaube ich.
Und ich weiß halt nicht, ob das immer noch der ist, den er dann da vertickt. Den allerersten, den ich davon hatte, fand ich auch noch gefälliger. Das waren auch, meine ich, mehr an den 10 Jahren dran.
Ja, genau.
Aber der wird jetzt schon echt crazy vom Aroma.
Ja, ich hab den auch, wir haben ja einen Burger-Workshop hier gegeben.
Mhm.
Bei Brennwagen. Brennwagen hat jetzt so ein Event, wie soll man es nennen? Ja, so eine Eventhalle und so eine, da machen die so eine Grillschule drin. Ne?
Mhm.
Ja, aber es gibt in 2 Wochen auch nochmal einen Grillkurs dort, also einen Burger-Workshop.
Mhm.
Und da habe ich den einfach mal mitgebracht, weil das irgendwie doch, das kennen die Leute halt nicht, das ist immer was Besonderes und die sind halt mega geflasht von dem Zeug, ne?
Ja.
Ja.
Also ich habe einen Freund auch hier gehabt, der kommt auch ursprünglich aus der Gastronomie vom Elternhaus her. Der kam darauf überhaupt nicht klar. Der hat echt gesagt, das ist, was sind das für ein Schwachsinn? Das macht man doch nicht mit Gouda und Gouda hat doch damit, der kam, das war echt geil. Der hat sich den ganzen Abend nicht mehr eingekriegt, über das Zeug, weil er irgendwie dachte, hey.
Ja. Gouda ist halt so ein billiges Massenprodukt-Ding für viele im Kopf, ne?
Ja.
Weißt du, die jungen Gouda im Angebot für 3,99 das Kilo und sowas, ne?
Ja.
Das hat man noch so im Kopf von früher.
Ja, und selbst wenn du dir halt den alten Gouda, den du hier in Deutschland kaufen kannst, anschaust, wie alt ist der? Ein Jahr?
Der alte ist anderthalb, oder? Maximal, oder? Weiß ich nicht. Aber mehr als anderthalb Jahre bestimmt nicht.
Ja, und das ist halt, weiß nicht. Also, ich glaube, ich bin freue mich sehr über den 5 Jahre alten, weil der hat auch schon diese Salzkristalle drin. Der ist aber noch nicht so ganz so derb im Aroma, wie ich jetzt bei dem 10-Jährigen hatte.
Ist ja nicht derbe, du musst einfach nur das richtige Bier dazu trinken, ne?
Ja, okay. Aber so
ein schönes IPA mit einem Zwerg drauf zum Beispiel.
Le Chouf, ja, habe ich auch. Boah, ich habe wieder Bier eingekauft. Ich bin am letzten Tag noch in den Supermarkt. Hammer. Also ich habe eine ganze Kiste mit verschiedenen Bieren eingepackt. Unter anderem vom Le Chouf. Das ist ja das mit dem Zwerg drauf.
Ja, genau.
Gibt's jetzt einen Bock. Bock 666. Das hat 6,66% Alkohol.
Okay.
Ist auch so ein bisschen Karamellton. Also Bockfarbe, also Bockbiermäßig. Ja. Sehr süffig. Also du hast auch nicht so die Lampe an wie nach dem klassischen Le Chouf. Das war mit schlappen 8 bis 9% daherkommt. Das ist schon, ja, da habe ich 2 Stück hintereinander von getrunken, da hatte ich so dermaßen die Lampe an, da war das Bockbier auf jeden Fall gefälliger.
Ja, okay, also ist das schon für Le Chouf echt etwas besserer Promillewert, ne?
Ja.
6,6. Ich weiß, was du meinst, manchmal ist das einfach abends, da kannst du dir so ein Bier nicht reinziehen, ne? Also so ein 8-prozentiges.
Ich hab das
ist halt dann schwierig.
Also nachmittags haben wir eigentlich immer am Strand, in der Strandbutze oder dann gerade nach Hause gekommen, wo es dann ins Kochen geht, noch ein Bierchen getrunken. Ja, nach einem oder nach 2 dann noch kochen war sportlich. Dann ging es weiter mit Wein.
In Urlaub trinke ich eigentlich immer nur Radler. Also das ist so, in Holland gehört das bei mir irgendwie mit dazu.
Schneewittchen heißt es erforderlich.
Ja, das muss ja nicht auf Holländisch das sprechen.
Amstelradler.
Das gute alte Amstelradler, genau.
Ja, meine Frau fand das auch super.
Es ist halt so eigentlich wie Limo, nur so ein bisschen frischer und zischiger, ne? Und nicht ganz so süß. Mhm. Ne? Deswegen kann man das mal ganz gut trinken. Das ist aber auch so, das schmeckt im Urlaub gut und das kauft man sich irgendwie nicht zu Hause. Vielleicht ist das so einfach nur so ein Urlaubsding.
Möglich, ja.
Ja. Aber dadurch, dass wir ja bald öfter in Holland sind.
Nee, also ich finde Holland und dann holländische Biere
ja.
Super. Also das Bierregal in dem kleinen Supermarkt war unglaublich gut bestückt, muss ich sagen. Da war sogar Bier aus Deutschland, jetzt nicht mal Paulaner oder sowas, sondern von der Inselbrauerei, von der Rügener Inselbrauerei.
Ja, krass, ne? Das gibt's quasi gerade gefühlt in jedem holländischen Supermarkt.
Fand ich echt
Die müssen da echt irgendwie einen guten Fuß reinbekommen haben. Ich weiß nicht, ob das die Verpackung ist oder so.
Ja, die sind ja in Papier eingepackt bis oben hin.
Genau.
Echt besonders. Und
kosten auch 3 Euro die Flasche oder so direkt, ne?
Ja.
War ein bisschen teurer, auf jeden Fall.
Nee, also bei uns war es, glaube ich, nicht über 3 Euro. Es war 2,70 oder sowas.
Ja, meine ich ja sowas an die 3 Euro, ja.
Aber das Le Chouf kostet genauso viel. Also.
Ja.
Oder 2,40, das ist auf jeden Fall auch über 2 Euro.
Ja.
Und was das Phänomen war, das war ein Überseehopfen und ich habe das Ding aufgemacht, stand halt extrem fruchtig drauf und das Ding war halt, ich weiß halt nicht, ob es kaputt war, ob es ein Luftzieher war, weil es hat total nach, also fand ich auch super, so Sauerbierrichtung und dann mit einem Holzfassausbau. So ein bisschen dieses so Whisky-mäßige. Es stand halt
das müsste ja eigentlich ein IPA, wenn es Übersee heißt, dann war es wahrscheinlich einfach extrem fruchtig, sollte es eigentlich ein IPA sein, oder?
Ja, ich habe mit denen dann auf Facebook geschrieben, weil ich frage, ist das jetzt, gehört das so? Ist das ein Sauerbier? Oder nicht? Sie haben mir jetzt gesagt, sie schicken mir mal 2 Flaschen, wie es sein sollte. Ich habe noch eine Flasche von dem in Holland gekauft, mit nach Hause gebracht. Ich werde das mal quer verkosten.
Ja.
Aber das war wirklich, ich habe das Bier leider weggekippt, weil ich war mir echt nicht sicher, ob es Öm war oder ob es so gehörte. Weil das Problem war, es hat mir geschmeckt. Ich wusste aber nicht, ob es eine gute Idee ist, es auszutrinken.
Oh nein, ja, ich weiß, was du meinst. Dann hat man schon ein komisches Gefühl. Dann kann man es auch nicht mehr genießen eigentlich, ne?
Ja.
Hast du denn mal aufs MAD geguckt?
Ja, das war noch 2010 oder was halt. Also es war, 19. Entschuldigung.
Ja.
Es war Oktober.
Ja, aber genau. Zum Beispiel, wenn es so ein IPA-mäßig sein soll, ne, zum Beispiel, ne, dann ein IPA baut ja schon nach 2-3 Monaten ab. Ne? Wenn das jetzt in Holland rumsteht, ja, dann kann es sein, dass von der Frucht einfach nichts mehr da ist.
Ja.
Ich habe so langsam bei mir zu Hause auch das Problem. Ich habe so viele geile Biere zu Hause. Die sind jetzt aber auch teilweise schon über ein Jahr alt, ne?
Oh, Martin, kauf dir mal eine ordentliche Limo, dann trinkst du die als Radler.
Geile Idee. Ne? Ich mache jetzt einfach so einen Instagram-Channel auf, wo ich irgendwie hier, wie heißt nochmal das eine aus diesem Kloster, das habe ich auch noch zu Hause.
Aus Holland oder was?
Ja, aus Belgien, das beste Bier der Welt. Westfleterin mit Sprite für mich, ja.
Ja.
Ich bin gespannt.
Craft Beer Radler ist dein neuer Instagram-Account und du trinkst. Dann machst du noch. Es gibt doch eine iOS-App für Gin Tonic, wo du zu Gin, allen möglichen Gins dann die passenden Tonics als Empfehlung bekommst und dann auch noch Ginventory oder sowas heißt die App. Schwager,
ist auch mal ein guter Tipp.
Ja, hat mein Schwager mich draufgebracht. Super geil. Da gibt es zum Beispiel dann, wo du noch eine Prise Salz dann noch dran tun sollst oder dann Wacholder dazu oder wo du halt noch Gewürze dran packst, die dann einfach super nochmal einen Aroma-Boost geben. Und das machst du dann einfach für Craft-Bier und machst Limo-Empfehlungen zu den einzelnen Craft-Bieren.
Ja, Wahnsinn. Ja, sehr geil. Also falls du mir die App bauen kannst, wäre ich da sehr happy.
Ja, liefer erstmal so die ersten 30 und dann machen wir da was.
Lass uns nach dem Fläterin mal sprechen. Und dann gucke ich, ob das Projekt Zukunft hat.
Okay, dann meldest du dich, ja.
Aber hier kurz zum Gin, ne? Was ich bei Gin sehr krass finde. Es gibt ganz viele, aber es mir ist aufgefallen, einige Bekannte aus meinem Freundeskreis, die mit Kulinarik, so sagen wir mal, gehobenen Weingenuss oder Craft Beer oder so, nichts am Hut haben. Die sind jetzt einfach einmal so voll beim Gin mit drin, ne? Und machen genau das, was hier von dir der Freund dann so macht, so hier der, zu dem Gin passt das Tonic und da passt besser Rosmarin zu als Gurke und ne, ich mache jetzt auch meinen eigenen Gin mit so und so viel Gewürzen und angesetzt mit dem und dem Wodka und so. Was geht denn jetzt ab? Also das war jetzt nicht nur einer, also aus meinem Freundeskreis, wo ich dieses Jahr das mitbekommen habe.
Ja.
So, dann denke ich so auch, okay. Das ist so wahrscheinlich für die, die gerne mal was trinken und irgendwie mal was anderes erleben wollen oder so.
Ja, ich glaube, jeder hat ja einfach so Gin, das, ne? Ja, jeder hat einfach so ja auch sein Ding, wo er gerne was ihm schmeckt. Und da muss es einfach nur Klick machen, egal bei was es ist.
Ja, genau. Aber so irgendwie bei Gin ist mir das echt aufgefallen, ne? Klar, Gin hatte in den letzten Jahren auf jeden Fall so einen schon krassen Hype, ne?
Mhm.
Ist jetzt auch so ein Ding, was jetzt einfach nicht wie ein Hype einfach verschwindet, finde ich. Ähnlich wie bei den Burgern.
Ja. Ja,
obwohl hier die ersten Burgerbuden ja doch wieder zumachen. Ja. Aber es machen ja immer noch Gott sei Dank welche auf.
Oder bleiben halt welche da, ne? Also
ja, der eine oder andere, ja.
Ja, also gerade Gin Tonic, ich hatte bei mir im Blog jetzt auch ein Food Pairing zu einem Pastrami-Sandwich mit Gin Tonic. Und dann habe ich selber Essiggurken gemacht, mit Wacholder eingekocht oder eingelegt. Und diese Essiggurken einkochen, ich habe keinen Einkochtopf, habe das Ganze mal Sous-Vide gemacht. Da gibt es auch sehr pfiffige Varianten. Und das finde ich schon cool, mit Sous-Vide Gurken einmachen, weil du die Knackigkeit halt super im Griff hast.
Ja, du kannst da halt so gradgenau ans Limit gehen, ne?
Dafür. Ja. Ja. Da musst du ein bisschen was ausprobieren, aber die waren halt noch richtig schön vom Knack. Das Rezept findet ihr bei mir im Blog. Müsst ihr euch mal anschauen. Wenn ihr ein Sous-Vide-Gerät habt und mal über Essiggurken nachdenkt, fand ich echt eine schöne Sache. Man kann aber natürlich auch mit dem Zucker arbeiten, ne? Je nachdem, wenn du die fertig kaufst, hast du natürlich das Problem, dass sie manchmal wahnsinnig viel Zucker drin haben.
Oder Süßstoff, noch schlimmer.
Oder Süßstoff.
Ganz oft ist da Süßstoff drin. Also bei fast allen Fertigprodukten, so muss man drauf achten, ist immer Süßstoff drin. Mhm. Und das hat den Grund, weil Süßstoff billiger ist als Zucker.
Ja.
Nichts anderes. Damit man nach dem Komma dann noch 0,000 irgendwas besser kalkulieren kann, machen die da Süßstoff rein. Ganz schlechte Idee. Also eigentlich schon wieder die Discounter-Schuld dran, ne? Hm. Könnte man so sehen.
Wie uncool.
Ja. Was ich noch kurz zu Gin sagen muss, hier die Metzgerei Brat, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber was sehr geil gemacht ist, macht ja gerade jeder seinen eigenen Gin, die ganzen Grillblogger und hast du nicht gesehen, aber die Metzgerei Brat macht einen Gin mit den Gewürzen von ihrer Wurst.
Genau.
Sehr. Ja. Finde ich sehr interessant. Also von der ersten Charge, ich hatte versucht, noch eine Flasche für meinen Geburtstag zu bekommen. Kam mir ein bisschen spät die Idee. Ich hatte das schon vorher mal gesehen, dass er das macht. Aber ich finde die Idee einfach sehr, sehr geil und sehr unterstützenswert. Also, ja. So einfach, also, weil die Gewürze passen ja auch super, ne? Und,
ja, klar.
Ich bin einfach sehr gespannt, was da für ein Produkt rauskommt. Ja. Und ich guck mal, dass ich beim zweiten Batch vielleicht dabei bin. Ja.
Ja, wir haben ja noch eine WhatsApp-Gruppe von unserer Paris-Reise, da hat er das reingepostet. Da ging auch direkt die Bestellungen los. Ich hab noch so viel Gin zu Hause, dass ich jetzt nicht gezuckt habe, aber ja, ich würde ihn auch mal gerne probieren.
Weißt du, was der kostet? Hat der was geschrieben?
35 Euro? Ja, 30 Euro, also ein klassischer Preis dafür, ne?
Ja, das ist ja wirklich der klassische Preis dafür, ja. Ja, sehr schön.
Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt schon wieder viel zu lange gemacht. Ich muss jetzt nämlich auf die Arbeit.
Ich bin schon zum Glück auf der Arbeit.
Sehr schön. Ich muss ja nur noch zwei Häuser weiter, dann bin ich da auch.
Ah ja.
Aber noch eine kurze Podcast-Empfehlung. Es gibt was Neues vom Sven, vom Kulinarikast. Der war bei dem Bastard, bei dem anderen Sven, im Nachricht 1 Podcast und die haben zusammen gekocht. Die haben eine 2-Stunden-Sendung gemacht. Ja, wenn du mal Sven hören will, einfach mal rüber zu Nachricht 1 switchen, ich verlinke es. Der, kann sich die Folge ja mal anhören.
Werde ich auf jeden Fall mal reinhören, also bin ich mal gespannt. Schon lange nichts mehr von Sven gehört.
Ja, ist krass, der hat, ich glaube, wie viel hat er jetzt gesagt? 25 Kilo abgenommen? 15, 20, 15, keine Ahnung, also der ist ja da voll im Abnehmen dran. Und ja, wer das Ganze mal akustisch hören will, es geht nicht nur um Abnehmen, es geht auch wieder sehr schön um Rezepte. Ich glaube, die haben zusammen eine Kartoffelsuppe gekocht und danach Pizza. Und wer einfach nochmal den Sven hören möchte,
Einfach mal rüberschalten.
Sehr schön. Ja.
Ja, sehr cool. Es hat mich sehr gefreut, dass wir es nochmal geschafft haben, wir zwei Bede.
Ja, doch, doch. Das war jetzt auch mal wieder überfällig. Ich hoffe, das groovt sich jetzt wieder mal so ein.
Ja, wir müssen noch. Wir haben ganz vergessen Chefkoch.
Ja. Oh, 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 schnell, komm, das machen wir noch schnell.
Das zack, machen wir zack. Noch schnell, sonst, das, wenn ich ja jetzt einen Partner habe, mit dem ich drüber reden kann, sollten wir das auch gerade tun. Ich habe schon einen.
Ja, fang an. Ich habe noch keinen.
Eine Streuselapfel-Blechkuchen wie bei Oma.
Ja, hört sich ganz das nice
hört,
an.
Hört sich auch manierlich an. Es ist, die Oma kann auf jeden Fall backen. Sieht alles aus wie bei meiner. Ah, meine Oma hat, glaube ich, einen Hefeboden gemacht. Hier ist Backpulver drin, aber ansonsten keine obskuren Zusätze in dem Rezept. Mehl, Butter, Zucker, Backpulver, Vanillezucker, Eier und Äpfelchen für den Boden und für die Streusel Mehl, Butter, Zucker. Was will man mehr, würde ich sagen.
Ja, das ist auch so fast das. Also wenn du jetzt noch Walnüsse dazu packst, dann so ein, ist es so ein Kuchen ungefähr, wie ich ihn auch zu meinem Geburtstag neulich hatte. So, ich schick dir mal mein Rezept und sag dir mal schnell, was es ist. Und zwar Hühnerbrühe im Schnellkochtopf.
Da echt? Ist ja geil.
Direkt richtig krass, so direkt im Thema, das, was ich mir eigentlich auch für diesen Winter vorgenommen habe. Einfach einen Schnellkochtopf mal anzuschaffen. Habe ich immer noch nicht gemacht. Heute sind, gestern sind die Petromax-Pfannen gekommen, also Gusspfannen für die Arbeit, und als nächstes kommt jetzt der Schnellkochtopf. Ja. Und reinkommt ein Suppenhuhn, zwei Karotten, Knollensellerie, Lauchstange, Zwiebel, Pfefferkörner, Piment, Salz, Liebstöckel, Lorbeerblätter, etwas Currypulver, finde ich jetzt so nicht ganz gewöhnlich, aber der Rest passt sehr gut. Und wie lange braucht das Ganze?
Halbe Stunde.
Also so bei das Huhn gewaschen und in den Schnellkochtopf legen, Gemüse schneiden, also Vorbereitung halbe Stunde und dann 90 Minuten.
90.
Im Schnellkochtopf,
ja. Aber mit dem Gemüse?
Ja.
Okay. Also ich habe, wenn du die Küchenfunkfolgen gehört hättest, hättest du den Sinn bekommen, dass ich ja jetzt auch im Schnellkochtopf experimentiert habe, weil ich von einer Freundin einen, die hat ihn hier vergessen. Und dann habe ich massivst drin gekocht. Gulaschsuppe, Hühnerbrühe, Hühnerfrikassee. War schon, das ist ein feines Gerät. Gerade für diese Brühen, für Hühnchen, super, aber ich wüsste nicht, also meine Hühner waren nach 30 Minuten Kochen, da konntest du die Knochen mit einem Brot, also mit einem Brötchenmesser durchschneiden, weil die so weich gekocht waren. Da möchte ich nicht wissen, was die okay. nach 90 Minuten mit Gemüse machen.
Ja. Ist das zum, wird das komplett, hat man danach noch was? Oh, Knochen.
Ja,
also weiche Fleisch von den Knochen lösen und kleine Stücke schneiden, ist ja dann wahrscheinlich einfach gar nicht mehr möglich, oder?
Nach 90 Minuten wüsste ich nicht, wie das möglich ist. Oder da gibt's natürlich dann auch noch die Profis, die dann, da sind ja oben in dem Dampfnadel, die rauskommt, verschiedene Einkerbungen, wo dann halt verschiedenen Druck aufbaust. Wenn du das ein bisschen geringer machst, ich habe einfach mal voll Stoff gegeben, halbe Stunde fertig, habe wirklich nur das Huhn mit einer Zwiebel gekocht und danach das Gemüse separat da drin in der Brühe dann gekocht und dann so weit, wie ich es haben wollte. Das war für die Hühnerbrühe echt super.
Ja, das klingt auch irgendwie für mich ein bisschen angenehmer.
Aber Schnellkochtopf echt super fein. Kann ich nur jedem empfehlen.
Ich habe das Thema letztens noch in die Runde geworfen hier und dann meinte der, hast du nicht hier von dem ehemaligen Arbeitskollegen gehört? Da ist wirklich auch einer wieder hochgegangen, ne? Und seine Frau hat echt Verbrennungen erlitten. Krass. Die Abzugshaube ist, das Ding ist in die Abzugshaube geflogen und ja. Eieiei, also ich glaube, man muss einfach mal vorher die Dichtung kontrollieren, ne?
Ja, du musst es sauber halten, du musst es super sauber Ventil, halten. Ne? Ja. Und dann ist es doch okay. Das Ding muss gereinigt und instand gehalten werden, ja.
Ja. So. Ah, das war in Marokko. Ich glaube, das war jetzt nicht das beste Gerät. Wenn man hier, glaube ich, ein Markengerät kauft, sollte man sich eigentlich keine Gedanken machen müssen oder sowas. Ja. Sehe ich so.
Nur halt ordentlich sauber halten und feini. So, ich muss dringend auf die Arbeit.
Ich auch. Hat mich sehr gefreut, ne? Ihr wisst ja, liken, kommentieren, bewertet uns auf iTunes. Da sind gar nicht so viele Bewertungen, wie ich gedacht habe. Habe ich letztens geguckt.
Aber nur positive, das ist auch schon mal gut.
Nur positives, ja. Könnte aber mehr sein.
Könnte mehr sein. Klar?
Ja.
Ansonsten geht auf küchen-funk.de, könnt ihr in die Kommentare was hauen. Ihr könnt einen Audiokommentar hinterlassen oder uns auf eurem Handy einfach was aufnehmen. Schickt ihr rüber, wenn ihr sagt, nicht veröffentlichen. Aber dann haben wir wenigstens auch mal eure Stimme gehört. Ist auch sehr schön.
Absolut, ja. Wir freuen uns über jede Rückmeldung.
Genau, so sieht's aus. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Das wird wahrscheinlich funktionieren. Wir geben unser Bestes. Es war mir wieder eine Ehre, Martin.
Es wird definitiv funktionieren. Es war mir auch eine Ehre. Und macht's gut und lecker, ne?
Genau, so sieht's aus. Macht's gut. Ciao.
Ciao.